Gerechtigkeit und Loseblatt. Die Woche im Recht. Ein Podcast von NJW und Beck Aktuell. Mit Pia Lorenz und Hendrik Wieduwild.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 39 von Gerechtigkeit und Loseblatt. Ihr hört es schon, die Mutti ist wieder da. Ich musste letzte Woche recht spontan nochmal aussetzen, weil ich unterwegs war. Ich bin immer noch Pia Lorenz, Chefredakteurin von Beck Aktuell und Mitglied der Schriftleitung der NJW. Und bei mir ist auch in dieser Woche
Hendrik Wieduwild, der sich nie trauen würde, dich als Mutti zu bezeichnen. Und ich bin immer noch Rechtsanwalt, Kolumnist und Strategieberater aus Berlin.
Wir zeichnen in dieser Woche donnerstags vormittags aus. Es ist der 30. Januar und ich glaube, man kann es auf jeden Fall so sagen und not in a good way. Es ist eine Woche, die man als historisch bezeichnen muss.
Ja, wir haben einiges zu bereden. Ich komme mal zu den Themen. Im Bundestag stimmt die AfD mit der CDU für schärfere Migrationspolitik. Wandelt sich dadurch unser Rechtsstaat? Wir sprechen darüber unter anderem mit Daniel Thüm. Homeoffice, welches Homeoffice? Das Bundesarbeitsgericht verweigert Gewerkschaften den digitalen Zugang zu Arbeitnehmern. Wir sprechen über Sammelklagen im Kartellrecht, wie Rechtsdienstleister das Recht vorantreiben. Wir geben euch ein Update, was an Gesetzen noch kommt und was nun endgültig gescheitert ist. Und der Internationale Strafgerichtshof zahlt früher Gehälter, und zwar aus Angst vor Trumps Sanktionen.
Das ganz große Rad.
Ja, wir zeichnen auf am Donnerstag zwischen zwei Tagen, die man schon jetzt als historisch einordnet. In Berlin gibt es tatsächlich kein anderes Thema. Ich war gestern Abend auf einem Neujahrsempfang. Im letzten Jahr war dieser Neujahrsempfang, da war alles, was Rang und Namen hatte. Es waren so viele Kabinettsmitglieder da, dass man immer jokte, die seien nun beschlussfähig. Ja, das war nun völlig anders. Es waren nämlich nur Lobbyisten da, Interessenvertreter, so ein paar Journalisten, aber ansonsten niemand, weil einfach alle noch gebrütet haben darüber, was da passiert ist. Es gab Einordnung über Einordnung von Korrespondenten. Ja, und es geht politisch natürlich um einen Fünf-Punkte-Plan von Friedrich Merz und die Brandmauer und die Frage, ob sie noch steht.
Vielleicht war noch deshalb einfach gestern Abend alle Abgeordneten so verstört nach dem Ablauf dieses Tages gestern im Bundestag, als es erst die Auschwitz-Gedenkfeier gab und danach es zu diesen, ja, wie soll man sagen, zu den Feierarien der AfD kam und zu einem echten Schlagabtausch. Es war wirklich ein furchtbarer Tag im Bundestag gestern und ja. Es sei allen ans Herz gelegt, sich das nochmal anzuschauen.
Auschwitz und High Fives. Es war wirklich gespenstisch und ganz furchtbar. Wir wollen jetzt ein bisschen runterzonen und uns das natürlich politisch anschauen, aber vor allen Dingen natürlich auch juristisch. Politisch geht es um einen Fünf-Punkte-Plan von Friedrich Merz und die Brandmauer, die er selbst ja immer wieder rhetorisch nach vorne gebracht hat. Juristisch geht es um drei Anträge im Bundestag. Antrag 1 der Union ging um Migrationspolitik. Der wurde nun angenommen. Das war der Tabubruch am Mittwoch mit Stimmen einer bestens gelaunten AfD. Der zweite Antrag der Union, da ging es um Sicherheitspolitik. Der wurde abgelehnt. Wohl auch, weil AfD und FDP keine längere Speicherung von IP-Adressen gewünscht hatten. Und jetzt geht's am Freitag sozusagen um das ganz dicke Brett, nämlich um ein richtiges Gesetz, das Zustrombegrenzungsgesetz, so heißt es. Und das wird am Freitag im Bundestag zur Abstimmung sein. Und da werden wir für vieles sprechen müssen, wie das zustande gekommen ist und was es bedeutet.
Erstmal, wir fanden es tatsächlich wichtig, euch das einmal so auseinanderzufuseln und mitzugeben, weil das ja doch arg durcheinander geht und alle reden nur von Fünf-Punkte-Plan und von Brandmauer. Und das sind tatsächlich sehr unterschiedliche Sachen. Deswegen jetzt einmal, worum geht's denn rechtlich genau?
Genau, also die beiden Anträge waren Entschließungsanträge. Das sind also ja plenare Pressemitteilungen, könnte man sagen, mehr nicht. Der Symbolcharakter ist natürlich dennoch ganz gewaltig und deswegen sollten wir auch darüber kurz sprechen. Merz plante ja eine Disziplinierung des politischen Spektrums, so würde ich es mal interpretieren. Er wollte eine Richtung einschlagen, die er bislang für nicht möglich hielt. Und einer der Hauptvorwürfe ist jetzt, dass eine Zufallsmehrheit also nun diesen ersten Antrag beschlossen hätte, wobei ich diesen Begriff Zufallsmehrheit immer ein bisschen blöd finde, weil natürlich war es kein Zufall, sondern man wusste ziemlich genau, was passieren würde. Ja. Das ist also jetzt nicht so, dass man einen Antrag in die Luft schmeißt und mal guckt, wer zustimmt, sondern das war schon relativ klar.
Also du meinst, es war klar, dass die AfD mitstimmen würde und dass nicht etwa, wie Merz ja sozusagen in letzter Sekunde gesagt hatte, SPD und Grüne jetzt vielleicht plötzlich zustimmen würden.
Ja, das hat er natürlich immer erzählt, weil er immer sagt, er möchte, dass die demokratische Mitte das jetzt beschließt, was er für richtig hält. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig in der Demokratie zu sagen, wir reden drüber, aber wir machen es, wie ich will. Naja, der andere Vorwurf lautet jedenfalls, das Ganze könnte gegen Europarecht verstoßen, also im Hinblick auf die Entschließungsanträge natürlich nicht die Anträge selbst, aber das, was aus denen dann folgen würde, wenn es denn zu Gesetzen wird. Ja, und da sagen manche, Merz kündigt damit die Dublin-Verordnung auf, das bringe dann das ganze Europarecht zur Kernschmelze. Naja, das Zustrombegrenzungsgesetz ist schon richtig Jura. Das ist ein richtiger Gesetzentwurf, der am Freitag dann abgestimmt wird. Ich erzähle mal ein bisschen was zum Inhalt. Es geht einerseits um mehr Zuständigkeiten für die Bundespolizei an Bahnhöfen. Die sollen also Haft und Gewahrsam zur Sicherung der Abschiebung selbst beantragen können. Das soll auch ganz hurtig gehen und die Ausländerbehörde außerhalb der üblichen Geschäftszeiten soll dann auch nicht mehr einbezogen werden. Also das Einvernehmen soll nicht mehr nötig sein. Politisch interessanter ist sicherlich aber, dass die Begrenzung der Zuwanderung wieder Ziel des Migrationsrechts sein soll. Es geht also um eine Ermessenslenkung.
Das ist tatsächlich interessant. Das hatte ich überhaupt noch nicht mitbekommen. Erzähl mal.
Genau, es geht hier um eine Ermessenslenkung in § 1 Aufenthaltsgesetz. Bis zum 18. November 2023 galt das in § 1 Absatz 1 Satz 1 Aufenthaltsgesetz die Steuerung und Begrenzung des Zuzugs von Ausländern Ziel des Gesetzes sei. Dann hat die Ampel aber mit den Koalitionsstimmen das Wort Begrenzung rausgestrichen, aus Gründen der Humanität. Und Begrenzung war dann nach Lesart, vor allen Dingen auch der Ampel und vielleicht auch rechtlicher Lesart, nur noch in Steuerung drin. Also wenn man jetzt sagt, ja, die Migration soll gesteuert werden, dann ist klar, dass vielleicht auch Begrenzung mit drin ist. Aber es ist natürlich was anderes.
Aber es klingt nicht mehr so hässlich, ganz klar.
Es klingt nicht mehr so hart. Genau. Und ja, da kann man sich jetzt auch fragen, ist es denn jetzt rechtlich relevant? Ja, darüber kann man streiten. Juristen können das natürlich. Der Grundsatz der Begrenzung bestimme keinen konkreten maximalen Zuzugszahlen, steht im Gesetzentwurf drin. Er sollte aber eine entsprechend restriktive Handhabung der Zuwanderungssteuerung nahelegen. Kann man übrigens auch im Back-Online-Kommentar nachlesen. Der ist da ausdrücklich zitiert in diesem Gesetzentwurf, um mal ein bisschen Schleichwerbung zu betreiben. Und wenn man das dann streicht, dann würde das ja sozusagen dieses Ziel preisgeben. Wir sehen also, das finde ich ganz interessant in dieser ganzen Debatte, es geht viel um Kommunikation durch Recht. Da bezieht sich die Union auf die Migrationsforschung, die nahelege, dass solche Dinge wahrgenommen werden, auch wenn viele Migranten natürlich auch desinformiert werden von irgendwelchen Schleusern. Aber sie sehen das und dann bewegen sie sich. Ja, das extremste Beispiel ist natürlich das Merkel-Selfie gewesen. Aber es sind eben auch solche Sachen und das wird ja aufgegriffen von Leuten, die da Interesse dran haben, von irgendwelchen Migrationsinteressierten, die da auch Geschäfte mitmachen, die dann irgendwelche kleinen Videos machen und sagen, jetzt ist hier Bahn frei. Das muss man wohl auch so einsehen und jetzt will die Union also einen kommunikativen Gegenakt. Das heißt, es geht auch um Jura, aber es geht eben auch um Kommunikation.
Das Zustrombegrenzungsgesetz, es wird ein schwieriges Wort, ist aber ja schon älter und es wurde doch schon mal im Bundestag behandelt und im Fachausschuss auch schon mal abgelehnt, oder?
Genau, es gibt den Entwurf seit September 2024. Der wurde damals unter dem Eindruck der Solingen-Attacke debattiert. Ich wiederhole das nochmal ganz kurz, falls es jemandem so geht wie mir, dass man allmählich diese Attentate durcheinander schmeißt. Also das war der Islamist Issa al-Haar. Der hatte auf dem Stadtfest 3 Menschen mit einem Messer getötet und 8 weitere verletzt. Aber am 6. November lehnte dann der Ausschuss Inneres und Heimat den Fraktionsentwurf ab mit Stimmen der Ampel und der Linken, was nicht sonderlich überraschend ist. Und schon damals votierten allerdings AfD und BSW dafür.
Und jetzt ist der Entwurf einfach wieder da oder wie funktioniert das?
Genau, und diese Genese ist ganz interessant. Ein Spiegelbericht legte nahe, dass die Union sich auch bei dieser Verfahrensfrage verzockt hat, wobei aber eben nicht auszuschließen ist, dass das eine von SPD und Grünen in die Welt gesetzte Geschichte ist. Angeblich dachte die Union, so der Spiegelbericht, ein einmal abgelehnter Entwurf könne gar nicht mehr zur Abstimmung gestellt werden. Es geht aber offensichtlich doch, und ich habe in der Geschäftsordnung einmal ganz kurz nachgeguckt, und da steht auch nichts davon drin, dass es nicht gehen sollte. Und was nun eigentlich dahinter stecken könnte, das ist jetzt so ein bisschen typisch Berliner Politblase. Es war ja so, dass die AfD gedroht hatte, wisst ihr was, wenn ihr jetzt auch mit Migration machen wollt, dann kennt doch mal richtig Farbe. Wir schlagen jetzt einfach mal euren alten Gesetzentwurf vor und bringen den ein. Und dann sind wir nämlich wieder die Handelnden und ihr müsst irgendwie zustimmen. Und um das zu verhindern, könnte es also sein, dass die Union diesen Dreh in die Welt gesetzt hat mit, huch, ja, wir haben uns nur juristisch geirrt, wir nehmen jetzt doch wieder unseren alten Entwurf raus und stellen den zur Abstimmung. Also da wird viel gemurmelt. Ich erwähnte schon den Neujahrsempfang gestern, da war das also auch Thema, was das eigentlich nur für Manöver sei. Wir werden es wahrscheinlich nicht endgültig historisch belegen können. Fakt ist, der Entwurf ist wieder da, am Freitag wird abgestimmt.
Fakt ist, dass die Union irgendwie getrieben ist jetzt. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall so konstatieren. Was wird denn jetzt am Freitag passieren?
Ja, also Stand jetzt, was wir so wissen, wie abgestimmt werden muss. Ich mache es mal staccatoartig. Die AfD wird natürlich zustimmen. Die FDP auch. Die hat das bislang ja auch mitgemacht. Und die fährt ja insgesamt auch einen Kurs, der nah an Merz ist. BSW wird wohl zustimmen. Die hatten sich bei den Anträgen noch enthalten. Die Fraktionslosen werden zustimmen. Die SPD wird es ablehnen. Wenig überraschend. Die Grünen auch. Ja, und die CDU, da ist ein bisschen vielleicht noch unsicher, was machen eigentlich die MdB, die auch den Verbotsantrag mittragen, kann man sich fragen, könnte also
ja, denn auch der Verbotsantrag ist ja am heutigen Donnerstag jetzt nochmal im Bundestag, über den wird ja heute auch noch debattiert. Die Woche ist wirklich komplett irre. Auch diese Kumulation ist ein absoluter Wahnsinn.
Ja, was man dabei auch sagen muss, recht wird das Ganze auf jeden Fall nicht, denn der Bundesrat wird es aufhalten. Das Gesetz ist zustimmungspflichtig und im Bundesrat gilt ja die einheitliche Stimmabgabe, da fast überall Grün oder Rot dabei sind, wird es dann zu vielen Enthaltungen kommen. Nur Bayern ist ohne eine rote oder grüne Beteiligung, das reicht natürlich nicht. Das heißt also, das Ganze wird nicht recht werden, aber auch hier sind wir auf der Perzeptionsebene. Es geht jetzt vor allen Dingen darum, was beschließt eigentlich so ein Bundestag inzwischen und mit welchen Stimmen.
Ich würde aber, und das finde ich tatsächlich auch gerade in dieser Woche jetzt ganz wichtig, nochmal gerne ein bisschen rausgehen aus Deutschland und der rein nationalen Perspektive, so gruselig die auch gerade sein mag. Was würden denn die Pläne Union für das Recht der Union bedeuten, also für Europa? Ich meine, wir reden über dauerhafte Grenzschließungen, Zurückweisungen und Erklärung einer deutschen Notlage. Was würde das für Schengen heißen? Und wie stabil ist überhaupt noch ein EU-Recht, wenn Deutschland es unter einem Kanzler Merz ignoriert und das mit lauter Ansage? Und das ja auch in einem Europa, wo Deutschland ja nicht das einzige Land wäre, das längst EU-Recht ignoriert. Das muss man ja auf der Ehrlichkeit halber mal sagen.
Ja, Bundeskanzler Merz, das geht dir schon gut über die Lippen. Das sind alles wichtige Fragen, die jetzt tatsächlich im politischen Lärm unterzugehen drohen. Nicht, aber natürlich bei uns in einem
Jura-Podcast. Natürlich nicht.
Ich habe deshalb mit Daniel Thüm von der Uni Konstanz gesprochen. Er ist einer der bekanntesten Migrationsrechtler des Landes, war auch schon bei uns zu Gast und läuft in diesen Tagen wirklich von Mikro zu Mikro. Deshalb sind wir besonders froh, dass wir ihn bekommen haben. Professor Thüm, herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder da sind.
Guten Tag.
Ja, wir haben zwei Anträge, einen davon zur Migration, der andere ist zur Sicherheitspolitik, darüber sprechen wir jetzt nicht so viel. Wir haben das Zustrombegrenzungsgesetz Freitag im Bundestag. Es geht um verschiedene Maßnahmen, Außengrenzen dauerhaft kontrollieren, Grenzen dicht machen, sofortige Zurückweisung, Außenverfahrenszentren. Wie bewerten Sie denn die ganzen Vorschläge? Was ist rechtlich machbar und sinnvoll? Und wo gaukelt die Union uns eventuell Handlungsfähigkeit nur vor, weil ja gesagt wird, vieles geht vielleicht rechtlich gar nicht?
Ich konzentriere mich mal auf die migrationspolitische Bewertung. Bitte. Und nicht um den großen Rahmen, was es jetzt mit AfD und so weiter heißt. Ich meine, in der Asylpolitik ist es immer schwierig. Es gibt nicht die eine Maßnahme, die magisch alle Herausforderungen löst, sondern man braucht immer eine Maßnahmenbündel. Aber ich denke, es ist legitim, dass die Politik einzelne Maßnahmen in den Vordergrund stellt und gerade im Wahlkampf damit der Bevölkerung auch signalisiert, in welche Richtung sie gehen will. Das machen wir in der Sozialpolitik genauso. Da reden wir über Steuersätze in einem Punkt, obwohl im Hintergrund da noch sehr viel mehr in diese Richtung gemacht wird. Und die Union macht uns jetzt deutlich, dass sie eine deutlich schärfere Asylpolitik will. Und dafür stehen die Zurückweisungen an den Grenzen. Das ist dann rechtlich im Einzelnen umstritten. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass da man damit kurzfristig eine Art Trendwende erreichen kann, ein Signal aussendet nach innen, aber auch nach außen, dass Deutschland jetzt eine gänzlich andere Politik verfolgt. Und mein Wunsch und auch meine Hoffnung wäre, dass die Union jetzt nicht glaubt, dass wir dauerhaft mit nationalen Maßnahmen die Migration nachhaltig steuern. Das wird nicht funktionieren für ein Land in der Mitte Europas. Wir brauchen die Zusammenarbeit mit Nachbarn. Von daher Zurückweisung, wenn es sein muss, ja, ungeachtet aller juristischen Schwierigkeiten. Aber das kann nur der erste Schritt sein. Danach muss die Union hingehen und in Brüssel und darüber hinaus nachhaltig das Ganze aufstellen.
Wenn Sie sagen Zurückweisung, juristische Schwierigkeiten, welche sehen Sie denn da? Das würde uns ja natürlich in einem juristischen Podcast dann schon interessieren.
Was ich erstaunlich finde, ist, dass gerade viele wieder auf die Verfassung verweisen, auch seitens der SPD, weil da besteht definitiv kein Problem. In der Verfassung steht seit diesem Asylkompromiss aus den frühen 90er Jahren explizit drin, dass es Zurückweisungen in die Nachbarstaaten geben kann und auch geben soll und dass die vollzogen werden, ohne dass davor die Gerichte gefragt werden müssen. Also ein Verfassungsverstoß Weißbrot nicht. Das Problem liegt auf der europäischen Ebene, weil in der Tat in der Regel das Europarecht diese Dublin-Regeln, diese Zurückweisungen verbieten. Das System ist, dass Deutschland ein Verfahren durchführen muss, was dann in der Durchführung meistens scheitert, zumindest im Vollzug scheitert. Aber dieses Verfahren muss durchgeführt werden, das ist die Regel. Aber es gibt jetzt eben eine Ausnahmeklausel in den europäischen Verträgen, auf die auch die CDU in ihren ganzen Papieren, auch in den Anträgen verweist. Das ist der Artikel 72 des EU-Arbeitsweisevertrags. Und da steht drin, dass in Ausnahmefällen man die europäischen Gesetze salopp formuliert beiseite schieben kann. Das hat der Europäische Gerichtshof in Luxemburg auch in mehreren Urteilen anerkannt, dass es theoretisch geht. Aber es ist bisher eine sehr theoretische Möglichkeit, weil tatsächlich anerkannt in einer konkreten Situation hat das nie. Von daher, man muss in so einer Situation, ob es einem gefällt oder nicht, mit einer rechtlichen Unklarheit leben.
Das ist aber tatsächlich ein neuralgischer Punkt. Also alles, was Sie gerade sagten, erinnert mich an unser letztes Gespräch. Wir haben ja schon mal über die verschiedenen Phasen sozusagen des Migrationsrechts gesprochen und darüber, ob es jetzt nochmal wieder eine Wende gibt, und hatten auch schon die Notlage nach Artikel 72 AIUV angesprochen. Das ist ja ein zentrales Argument. Da sagen ja manche, das ist jetzt der geplante EU-Staatsrechtsbruch sozusagen. Das Merz also mit der Notlage argumentiert unter Bezug auf die Rechtsprechung. Und andere sagen, wie ich glaube Peter Huber zum Beispiel auch schon länger, sagen, naja, wieso, man kann es ja probieren und es kann nur noch durchaus sein, dass so eine Rechtslage sich ändert und man möge doch bitte einfach argumentieren. Wie fest ist denn diese Rechtslage dann oder wie groß würden Sie die Chancen bewerten, dass man nun doch eine Notlage argumentieren kann, auch erfolgreich in Luxemburg?
Alle Juristinnen und Juristen, die zuhören, wissen, dass gerade in unklaren Situationen, in sehr heiklen Situationen, Höchstgerichte sich bewegen. Das ist auch die Aufgabe von Höchstgerichten, dass sie in neuen Situationen auch mal mit neuen Antworten kommen. Und wir erleben das andauernd. Jeder, der Verfassungsrecht an der Uni gehört hat, kennt Urteile, die deutlich über den Verfassungstext hinausgehen, die in den letzten Jahren gesprochen wurden. Und ich glaube, wir haben so eine Umbruchssituation. Und das macht es so unheimlich schwierig zu prognostizieren, wie die Richter in Luxemburg entscheiden werden. Meine persönliche Prognose wäre, dass das auch sehr davon abhängt, was in den Wochen nach solchen Zurückweisungen, so sie denn stattfinden, passiert. Wenn die Union das für einen Rückzug in den Nationalstaat nutzt, dann werden die Richter in Luxemburg eher geneigt sein zu sagen, nein, so geht's nicht. Wenn das aber die Initialzündung ist, um gemeinsam mit anderen Mitgliedstaaten eine europäische Lösung zu suchen, die anders aussehen mag als das bisherige europäische Asylrecht, dann könnte ich mir eher vorstellen, dass die Richter in Luxemburg geneigt sind, okay, wir akzeptieren das jetzt, weil wir schon sehen, das geht wieder in eine europäische Richtung und macht dann genau das, was die europäischen Richter im Zweifelsfall immer am meisten hochhalten, dass nämlich die europäische Lösung gesucht wird. Und der Zeitplan spricht auch für so eine Deutung, weil die europäischen Richter entscheiden meistens erst nach mehreren Monaten, im Durchschnitt nach über einem Jahr, auf so einen Vorabentscheidungsversuchen, welches die nationalen Gerichte erheben. Und das ist auch für Juristen in den nächsten Monaten, so das so kommt überhaupt, eine wirklich spannende und auch sehr heikle und problematische Phase, weil wir könnten die Situation haben, dass unterschiedliche deutsche Verwaltungsgerichte in der ersten Instanz unterschiedliche Urteile dazu treffen, ob das jetzt zulässig ist oder nicht. Und das würde natürlich in so einer sichtbaren Konstellation die Gerichte auch ins Kreuzfeuer der öffentlichen Diskussion führen und das wäre für den Rechtsstaat heikel.
Da empfehle ich nochmal die letzte Folge, die wir aufgenommen hatten. Da haben wir nämlich über die dänische Klage gegen die Mindestlohnrichtlinie gesprochen und uns auch gefragt, wird der Europäische Gerichtshof da sozusagen der politischen Nationalisierung das Wort reden und die Mindestlohnrichtlinie kippen? Also ein ganz, ganz spannender Zeit fürs europäische Recht tatsächlich. Sie sprachen mal im Deutschlandfunk von der Kernschmelze des europäischen Asylsystems. Wann käme es zu so einer Kernschmelze aus Ihrer Sicht?
Wenn Deutschland systematisch Zurückweisungen durchführt, wäre wahrscheinlich so ein Augenblick gekommen. Nicht, weil jetzt Deutschland ein Hegemon ist, der bestimmt, was alle anderen Europäer machen. Aber Deutschland ist nicht nur der größte Mitgliedstaat, er nimmt auch die allermeisten Asylbewerber auf. Und wenn jetzt Deutschland sagt, wir schieben das Europarecht beiseite, ob jetzt rechtmäßig oder nicht, erfahren wir dann im Nachhinein im Lichte von Artikel 72, wenn die Richter das entscheiden, dann würde das zwangsläufig zu einer Art Dominoeffekt führen, dass auch andere europäische Länder harte Maßnahmen ergreifen. Wirklich neu wäre das nicht. Wir haben Rechtsbrüche aller Orten. Italien weigert sich, Dublin-Überstellungen zu übernehmen, kooperiert nicht mehr bei der Rücknahme von Asylbewerbern, für die es zuständig ist. In Griechenland, in Kroatien, auch an der Ostgrenze gibt es sogenannte Pushbacks. Das passiert seit Jahren. In Belgien werden alleinstehende Männer häufig nicht mehr untergebracht, was auch rechtswidrig ist, weil die Behörden sagen, wir haben nicht mehr die Ressourcen. Also es gibt Rechtsbrüche jetzt schon aller Orten. Und wenn dann der größte Mitgliedstaat, der so viele Migranten und Asylbewerber aufnimmt, sagt, wir machen jetzt vorübergehend auch nicht mehr mit, dann wäre das eine Situation, wo sehr, sehr viel ins Rutschen gerät.
Nur um das einmal ganz klar festzuhalten, es ist aber kein rechtliches Argument zu sagen, ihr haltet euch nicht dran, dann halten wir uns auch nicht dran. Also es gibt da ja kein gegenseitiges Verhältnis, oder?
Im Europarecht nicht. Das sagt der Europäische Gerichtshof seit 60 Jahren. Im Völkerrecht geht es. Das nennt man dann Gegenmaßnahmen. Wie du mir, so ich dir. Wenn du das Recht verletzt, verletze ich auch das Recht. Zu deinen Lasten, aber im Europarecht geht das nicht.
Sprechen wir nochmal ganz kurz über das Zustrombegrenzungsgesetz. Sie sprachen eben schon von der Rolle der Verwaltungsgerichte. Und da drin soll das Ziel der Begrenzung der Migration wieder ausdrücklich genannt werden. Und der Gesetzentwurf verspricht sich davon kommunikative Wirkung auf Migranten, verweist auf die Migrationsforschung und zitiert, glaube ich, auch Sie, nämlich damit, dass man also, dass solche Dinge aufgegriffen würden, selbst dann, wenn Migranten keine Detailkenntnisse hätten. Zugleich soll es aber auch auf Verwaltungsgerichte wirken. Wie schauen Sie auf diese Idee?
Also mit Blick auf das eine Wort in Paragraph 1 Aufenthaltsgesetz, wo die Begrenzung wieder rein soll, die auf Wunsch der Grünen letztes oder vorletztes Jahr rausgestrichen wurde, da kann ich mir nicht vorstellen, dass da eine große Signalwirkung erst recht auf die Migranten, auch nicht auf die Verwaltungsgerichte ausgeht. Es ist richtig, dass symbolische Maßnahmen wichtig sein können, aber ich hatte das im Kontext von Grenzschließungen oder auch Sozialleistungen erwähnt. Wir wissen aus der Migrationsforschung auch, Details der Gesetze kennen die Migranten nicht. Etwa Details dieser Dublin-Verordnung sind denen völlig unbekannt. Die wissen oft gar nicht, dass die existiert. Also da würde ich die Symbolwirkung nicht überschätzen. Auch die Verwaltungsgerichte dürften sich davon nur begrenzt beeinflussen lassen. Wovon sie sich aber eventuell beeinflussen lassen, und das ist natürlich eine spannende Frage, ist, dass allgemein die öffentliche Stimmung in Deutschland gedreht hat. Und es dürfte kein Zufall sein, dass wir in Bezug auf Afghanistan und Syrien auch schon vor dem Sturz des Assad-Regimes in den letzten Monaten strengere Urteile hatten als in den Jahren zuvor. Ich habe schon den Eindruck, dass Gerichte sehr fein spüren, wie Stimmungen in der Bevölkerung, auch in der Politik sind und dann ihre Rechtsprechung etwas progressiver oder auch strenger ausrichten. Und im Kontext von Covid waren sie auch im Migrationsbereich sehr großzügig. Und jetzt werden sie wieder seit einiger Zeit schon strenger. Und ob da dieses eine Wort in Paragraph 1 da wahnsinnig viel ändert, würde ich bezweifeln.
Mit der Stimmung sprechen Sie einen wichtigen Punkt an. Die Union und Friedrich Merz insbesondere und aber auch die FDP greifen ja Stimmungen auf und meinen, es gibt einen gesellschaftlichen Konsens, der sagt, weniger Migration ist jetzt das, was kommen muss. Gehen wir mal ganz kurz davon aus, welchen Weg gäbe es denn dann aus Ihrer Sicht? Also was würden Sie denn vorschlagen, was müsste die Politik jetzt machen, um die Migration tatsächlich zu begrenzen?
Sie haben Glück. Am 20. März erscheint ein Sachbuch mit dem programmatischen Titel Migration steuern, eine Anleitung für das Hier und Jetzt. Und da steht genau das drin. Also ich glaube schon, dass wir im Asylsystem einen Punkt erreicht haben, wo auch auf der Verwaltungsebene, übrigens auch auf der Gerichtsebene, wir mit diesen ewig komplizierten Einzelfallprüfungen nicht weiterkommen. Wir müssen da entschlacken. Das erfordert dann grundlegende Gesetzesänderungen, erfordert auch, dass die Gerichte an manchen Stellen vielleicht wieder etwas großzügiger werden. Aber wir müssen, glaube ich, aufpassen, dass das Asylrecht dabei nicht unter die Räder kommt. Und das wird uns aber nur gelingen, wenn wir es schaffen, der Bevölkerung das Gefühl zu vermitteln, dass das alles in geordneten Bahnen verläuft. Und ich glaube, das ist gerade nicht der Fall. Und solange das nicht der Fall ist, solange die Bevölkerung das Gefühl hat, auch aufgrund von so schrecklichen Attentaten, dass das Ganze halbwegs im Griff ist, sind wir auf einer schiefen Ebene, auf einer Abwärtsspirale, die früher oder später zu einer faktischen Abschaffung des Asylrechts führt. Das haben wir in Australien so erlebt. Das erleben wir gerade in den Vereinigten Staaten, schon unter Joe Biden in der letzten Amtszeit von Joe Biden. Und das erleben wir in anderen europäischen Ländern. Und meine Hoffnung ist, dass man jetzt mit Maßnahmen, Zurückweisungen vielleicht kurzfristig, dann aber grundlegende europäische Ansätze und Reformen des halbwegs in den Griff bekommt, sodass man das Asylrecht bewahren kann, dass es nicht untergeht.
Ein fantastisches Schlusswort. Aber eine Frage habe ich dann doch noch. Wir sprachen bei unserem letzten Gespräch über die Drittstaatenlösung, die Italien ja nutzt mit Albanien und die über damals Rishi Sunak, glaube ich, bei uns auch plötzlich dann diskutiert wurde und auf einmal ist diese Lösung überhaupt nicht mehr diskutiert, von der spricht keiner mehr. Wie kommt das?
Na, es ist schon im CDU-Wahlprogramm noch drin und auch in dem zweiten Antrag zum Sicherheitspaket, welcher gescheitert ist, war es noch drin, aber das lief eben unter ferner Liefen. Ganz anders als noch im letzten Frühjahr, wo die CDU das im Wahlprogramm noch ganz nach vorne gestellt hat, auch in der öffentlichen Kommunikation. Und ich glaube, das ist auch kein Zufall, dass da so einen Hebel umgelegt hat, sich bei der CDU. Ich glaube, sie haben realisiert, auch aufgrund eines Gutachtens, welches ich geschrieben habe, über die rechtlichen und praktischen Umsetzungsschwierigkeiten, aber auch aufgrund der Erfahrungen, die es jetzt neuerdings in Italien gibt, wo die Gerichte das Projekt gestoppt haben, dass eben so eine Umsetzung notorisch schwierig ist, weil dieses sichere Drittstaatsmodell fest in unserem geltenden Asylrecht mit seinen hochkomplizierten Einzelfallprüfungen verankert ist. Und die diplomatischen Schwierigkeiten, ein Land zu finden, kommen da noch hinzu. Das ist immer in Brüssel oder Berlin leicht verkündet, aber man hat davor kein Land gefragt, ob es auch bereit ist, die Leute aufzunehmen. Ich glaube, die CDU hat realisiert, dass man mit so einem Modell eine wirkliche Trendumkehr, die Gerald Knaus in Talkshows immer verspricht, aus administrativen, politischen, aber auch rechtlichen Gründen nicht erreichen kann, weil es einfach zu kompliziert ist. Und deswegen suchen sie jetzt eine einfachere Lösung. Aber wie ich vorhin sagte, Zurückweisung kann, wenn überhaupt, nur der erste Schritt sein. Danach muss man wirklich nachhaltig das rechtlich und auch europäisch und international neu aufstellen.
Professor Thüm, ganz herzlichen Dank für Ihre Einordnung. Das war wieder sehr erhellend. Danke.
Danke Ihnen.
Wie meinen?
Am Dienstag ging es vor dem Bundesarbeitsgericht in gleich zwei Verfahren um Digitalisierung. Als wir in der Beck Aktuell-Redaktion die Terminankündigungen für die Woche durchgesehen haben, habe ich echt mal tendenziell Bluthochdruck bekommen. Mich regt es ehrlich gesagt schon auf, wenn man im Jahr 2025 ernsthaft nicht nur darüber diskutieren muss, sondern sich tatsächlich bis zum höchsten deutschen Arbeitsgericht durchkämpft, weil Menschen darauf bestehen, ihre Lohnabrechnung auf Papier zu bekommen. Und das zweite Verfahren war die Frage, ob Gewerkschaften digitale Zugänge zu Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bekommen können. Es gab dann eine gute und eine schlechte Nachricht aus Erfurt. Die Mitarbeiterin eines Discounters, die dagegen klagte, dass ihre Lohnabrechnung nur noch über ein digitales Tool zur Verfügung gestellt wurde, hat verloren. Die Gewerkschaft IGBCE, muss ich ablesen, das ist die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie, hat aber verloren. Diese Gewerkschaft hat darauf geklagt, die Mailadressen von Adidas-Mitarbeitenden zu bekommen, um Werbung machen zu können. Offenbar, weil man fand, dass das schwarze Brett im Pausenraum sich in Zeiten von Homeoffice vielleicht nicht mehr so gut eignet. Worum es jetzt konkret ging, ob ich mich zu Recht aufrege und wie digital die deutsche Arbeitswelt eigentlich Jahre nach Corona ist, das bespreche ich jetzt mit Professor Dr. Michael Füroth. Er ist Fachanwalt und Professor für Arbeitsrecht in Hamburg. Er ist Autor wirklich zahlreicher Fachveröffentlichungen, nicht zuletzt natürlich auch bei uns im Wettverlag. Und ich kenne kaum jemanden, der mehr auf Zack ist als er. Vermutlich auch deshalb ist er gefragter Experte für Arbeitsrechtsfragen in vielen Publikumsmedien, also quasi bekannt aus Funk und Fernsehen und nun endlich auch mal bei Gerechtigkeit und Loseblatt. Herzlich willkommen, lieber Herr Füroth. Sehr schön, dass Sie da sind. Und ich schlage vor, wir fangen mal ganz vorne an. Bei dem wahrscheinlich einfacheren Fall. Warum hat die Mitarbeiterin eines Discounters laut dem Bundesarbeitsgericht kein Recht darauf, ihre Lohnabrechnung noch auf Papier zu bekommen? Könnte es daran liegen, dass es das Jahr 2025 ist?
Also ich kann mir den Fall auch nicht so richtig erklären. Papier, manche Menschen hängen ja sehr dran, das mag vielleicht der Umstand sein. Vielleicht war es auch eine Grundsatzstreitigkeit, die von Dritten, weiß ich nicht, Betriebsrat, Gewerkschaft, anderen finanziert worden ist. Letztlich ist es ja derzeit nach dem geltenden deutschen Arbeitsrecht auch schon erlaubt, dass ich als Arbeitgeber meinen Mitarbeitenden die Lohnunterlagen elektronisch zur Verfügung stelle. Es ging ja in dem Fall nur um die Frage, ist zur Verfügung stellen das zu senden per E-Mail oder, was der Arbeitgeber hier machen wollte, reicht es aus, wenn ich sage, ihr könnt euch die Sachen hier herunterladen, müsst euch aber einloggen. Also Hohlschuld oder Bringschuld der Lohnunterlagen elektronisch, das war eigentlich der einzige Streit über die Frage elektronisch an sich. Ist das Gesetz mittlerweile schon hinüber? Das ist erlaubt. Wie gesagt, die Frage war nur, muss ich es zugeschickt bekommen oder kann man mich sozusagen bewegen und zu sagen, okay, ich muss mich einloggen und es herunterladen aus dem betrieblichen Intranet oder Internet. Das war die einzige Frage. Und da hat das BAG zu Recht entschieden, aus meiner Sicht, es reicht auch aus, wenn ich es zur Verfügung stelle, die Muße, mich da einzuwählen, kann man auch von einem Beschäftigten verlangen.
Das ist ein kleiner Trost, dass eine Frau, die sich offensichtlich der Digitalisierung explizit und komplett verweigern wollte, vor dem BAG jetzt keine Chance hatte. Aber die schon angesprochene Gewerkschaft, die sich einen digitalen Zugang zu Mitarbeitenden von Adidas wünschte, um da Werbung machen zu können, die hatte am Dienstag in Erfurt keinen Erfolg. Ehrlich gesagt fragt man sich da schon jetzt mal ab der Juristerei. Es ist doch erstmal ziemlich plausibel, dass Gewerkschaften in Zeiten, in denen viele Menschen weitgehend im Homeoffice arbeiten, es gibt eine Menge Leute, die gar nicht mehr im Betrieb sind, irgendwie neue Wege brauchen, um diese Menschen zu erreichen, oder?
Absolut. Also wenn man den ersten Fall mit diesem Fall vergleicht, da passt hier die Bezeichnung Grundsatzentscheidung oder eben wichtige Entscheidung weitaus mehr. Die Frage, die Sie aufwerfen, ist meines Erachtens völlig richtig. Allerdings ist die Frage rechtspolitisch. Und wir haben hier eine Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts gehabt, das eben die geltenden Vorschriften anlegt, gegebenenfalls auslegt, anwendet, aber eben im Grundsatz keine Rechtsfortbildung betreibt. Und das war ja auch das Argument, warum hier insbesondere die Gewerkschaft verloren hat, weil das Bundesarbeitsgericht sagte, ja, darüber kann man diskutieren und wie man die Koalitionsbetätigungsfreiheit auslegt, ist eine wichtige Frage. Aber das entscheiden nicht wir, das müsste wohl der Gesetzgeber entscheiden.
Einmal kurz vorab, was genau wollte denn die Gewerkschaft eigentlich? Was war denn deren Ziel? Und interessant, Sie haben es schon angesprochen, die haben sich aufs RUP-Gesetz gestützt, ne? Die haben sich auf Artikel 9 Absatz 3 gestützt.
Also das Schlagwort ist digitales Zugangsrecht von Gewerkschaften. Es ist im Betriebsverfassungsgesetz erlaubt, dass die Gewerkschaft oder sagen Angehörige der Gewerkschaft in einen Betrieb auch gehen dürfen in Abstimmung mit dem Arbeitgeber, um dort Werbung zu machen. Also ein reales, ein physisches Zugangsrecht gibt es für Gewerkschaften. Es gibt aber qua Gesetz kein digitales Zugangsrecht. Und Sie haben es ja schon gesagt, in Zeiten, in denen viele Mitarbeitende im Homeoffice arbeiten, im Außendienst sind oder woanders arbeiten, da ist natürlich das vor Ort sein, um dann dort in Kontakt mit Menschen zu kommen, nicht mehr so effektiv, wie es, weiß ich nicht, früher war, wenn wir uns den Betrieb vor 20, 30 Jahren vorstellen, wo alle mittags in der Pausenhalle sitzen und wo ich sagen kann, hier ist der Stand von der Gewerkschaft, das sind die Infos. Insoweit ist die Idee oder die Vorstellung der Gewerkschaft, naja, um hier in dem neuen Zeitalter der Digitalisierung angekommen zu sein, müssten wir auch unsere Rechte zur Mitgliederwerbung auch anders ausüben können, ja durchaus nachvollziehbar und verständlich. Das BRG hat diesen Wunsch aber abgelehnt, indem sie gesagt haben, naja, es gibt ja bestimmte Regelungen im Gesetz, die sagen eben nur das reale Betretungsrecht. Und was auch ein großer Punkt war, es gibt vom Gesetzgeber eine Regelung im Bundespersonalvertretungsrecht, also in dem Rechtsgebiet sozusagen für Personalrechte im öffentlichen Dienst. Und da ist eben diese Besonderheit ausdrücklich geregelt. Das Fehlen dann im Betriebsverfassungsgesetz war dann ein Grund, wo das Bundesarbeitsgericht sagte, naja gut, wenn es hier aber nicht geregelt ist, zeigt das ja, dass der Gesetzgeber dieses Problem durchaus erkannt hat und hier gelöst hat, im Betriebsverfassungsrecht aber nicht. Und deswegen wollen wir als Gericht hier auch keine Rechtsfortbildung betreiben und dem Gesetzgeber insoweit vorgreifen.
Also im Moment war Artikel 9 nicht überzeugend. Also ich meine, man hätte es ja schon ableiten können, ne? Also ich meine, der BAG-Senat betreibt ja durchaus manchmal Rechtsfortbildung. Aber die haben ja relativ detailliert eine Abwägung vorgenommen, ne? Und gesagt, so, wir sehen es jetzt an keiner Stelle als erforderlich. Weil zu viel Aufwand für den Arbeitgeber oder?
Richtig, ich meine, ich habe ja bei den ganzen Fragen der Koalitionsbetätigungsfreiheit eigentlich nur Artikel 9 Grundgesetz. So, wir haben fragmentarische, vereinzelte Regelungen in Gesetzen, was Gewerkschaften dürfen, was Gewerkschaften wollen. Schauen wir nur auf Streikrecht, da ist nichts geregelt. Das heißt, das sind alles immer Abwägungsfragen der Gerichte. Koalitionsbetätigungsfreiheit der Gewerkschaft auf der einen Seite, negative Koalitionsfreiheit der nicht organisierten Arbeitnehmer auf der anderen und natürlich insbesondere auch das Recht des Arbeitgebers zu sagen, das ist mein eingerichteter, ausgeübter Gewerbebetrieb. Ich möchte bitte nicht mein Eigentum, meine Strukturen noch dafür nutzen müssen, um Werbung für, in Anführungsstrichen, die Gegenseite oder meinen sozialen Gegenpart zu machen. Das sind immer die Grundrechte, die das BRG hier abwägen muss. Ich bin bei Ihnen. Der erste Senat hat sich ja in anderen Fällen durchaus sehr aktiv in der Rechtsfortbildung, Stichwort Arbeitszeiterfassung, herausgetan, sodass man hier auch durchaus ein anderes Ergebnis hätte erwarten können. Aber die Abwägung hier im Ergebnis halte ich für überzeugend und meine eben auch, dass es hier eben Sache gegebenenfalls der Gewerkschaften durch Tarifverträge oder des Gesetzgebers hier Abhilfe zu schaffen, wenn man das denn regeln möchte.
Was wäre denn vielleicht, wenn wir jetzt Wenn uns der Gesetzgeber, der Zukünftige vor allem zuhört, was wären denn vielleicht ganz gangbare Möglichkeiten? Also Sie hatten ja jetzt geklagt auf Herausgabe von E-Mail-Adressen. Die haben aber auch zum Beispiel geklagt darauf, dass es einen Link im Internet gibt. Und da muss man jetzt schon ehrlich sagen, da hält sich auch der Aufwand für den Arbeitgeber doch sehr in Grenzen. Und eine gewisse Präsenz wäre damit ja mit relativ wenig Aufwand geschaffen. Also diese Ideen waren jetzt nicht völlig von der Hand zu weisen, mit denen die Gewerkschaft da in den Krieg gezogen ist zum BAG.
Absolut. Also das wäre, was ich nicht, ein Satz des Gesetzgebers. Man müsste da in die entsprechenden Normen in Paragraph 2 Betriebsverfassungsgesetz zum Zugangsrecht regeln. Das Zugangsrecht umfasst auch das Recht auf digitalen Zugang. Und dann könnte man natürlich das entweder als Gesetzgeber noch in der Gesetzesbegründung weiter konkretisieren, was man darunter versteht, oder eben wahrscheinlicher eher dann die Gerichte sozusagen dann zu bemühen, die dann eben herausdestillieren müssten, was heißt das? Darf jetzt der Arbeitgeber dort einen Link setzen? Muss er einen Link setzen? Kann die Gewerkschaft verlangen, jede Woche ein Mailing vom Arbeitgeber an dessen Belegschaft schicken zu können, etc. Ich bin bei Ihnen, dass sozusagen das Setzen eines Links, sagen hier, was ich nicht, deinen Kontakt zur Gewerkschaft, das minimalinversivste wäre für beide Seiten, da jetzt jede Woche dem Arbeitgeber zu verpflichten, an mehrere tausend Beschäftigte quasi in Anführungsstrichen Wahlwerbung zu schicken, ist nochmal eine andere Intensität. Genau. Aber ein Link, da kann der draufklicken, der möchte, und wer nicht, das ist, könnte man meines Erachtens gut auch als Gesetzgeber so regeln, ohne dort in Grundrechte des Arbeitgebers unangemessen eingreifen zu müssen.
Und wäre eine recht niederstellige Übertragung des schwarzen Bretts aus der Realität, an dem die Gewerkschaft ja vermutlich in den Betrieben auch was aushängen darf, wenn die ja eben schon reingehen dürfen, wie Sie vorhin gesagt haben.
Also ich kann ja auch als Gewerkschafter in den Betrieb gehen, und wenn ich E-Mail-Adressen von Mitarbeitenden habe, dann darf ich die auch nutzen und kann sozusagen dann dort meine Werbung in Anführungsstrichen rüberschicken. Das hat das Bundesarbeitsgericht schon entschieden, dass der Arbeitgeber es dulden muss, wenn die Gewerkschaft überdienstlich E-Mail-Adressen Werbung verschickt, aber sie muss diese E-Mail-Adressen eben erst einmal auch haben, und das hat sie ja in vielen Fällen nicht. Selbst wenn die E-Mail-Adressen Vorname, Nachname @arbeitgeber.de lauten, habe ich ja jetzt nicht eine Mitarbeiterliste.
Man hat ja keine Mitarbeiterliste, genau.
Richtig.
Okay, also für den Moment kann man nur sagen, relativ schlechte Nachrichten für die Gewerkschaften, denen es ja ohnehin nicht besonders gut geht, ne, und die Anzahl der zeitgemäßen Mittel, die Menschen zu erreichen und dafür zu begeistern für die Gewerkschaftsarbeit, hat jetzt mit dem Urteil aus Erfurt erstmal nicht zugenommen.
Das kann man durchaus als herbe Enttäuschung für oder als Rückschlag für die gewerkschaftliche Mitgliederwerbung bezeichnen. Absolut, da bin ich bei Ihnen. Je nach Ausgang der Bundestagswahl glaube ich aber schon, dass das nochmal eine Entscheidung sein wird, die gegebenenfalls einem neuen Gesetzgeber bewegen wird, andere Regelungen zu schaffen. Also sollte die SPD oder Herr Heil seine dritte Legislatur im Bundesarbeitsministerium verbringen können, dürfen, wollen, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass es dort vielleicht einen ergänzenden Gesetzesentwurf gibt, der dieses Thema digitales Zugangsrecht regelt.
Herr Professor Fulroth, ich danke Ihnen sehr, dass Sie bei Gerechtigkeit und Börse gehört waren.
Gerne. Danke Ihnen.
Auf hoher See.
Jetzt kommen wir mal ein bisschen zum Wirtschaftsrecht. Es war uns auch diese Woche wichtig, dass nicht nur alles sich in Berlin abspielt, sondern der Europäische Gerichtshof hat in dieser Woche auch entschieden, Achtung, dass es nicht gegen Europarecht verstößt, wenn Geschädigte von Kartellen ihre Schadensersatzansprüche an einen Rechtsdienstleister abtreten, der diese Ansprüche dann gesammelt einklagt. Also Sammelklage, die es ja eigentlich nicht so richtig gibt in Deutschland. Der EuGH hat sogar gesagt, es könnte gegen Europarecht verstoßen, wenn das deutsche Recht solche Sammelklageninkasso verbietet.
Okay, ganz von vorne, wer will was, von wem, woraus, wie wir es mal gelernt haben.
Ich finde das in diesem Fall eine durchaus sinnvolle Frage. Es geht um Sägewerke, das ist doch auch mal schön. Das geht um sogenannte Rundholzkartell. Kartelle haben ja immer so schöne Namen, Zuckerkartell und so. In diesem Fall ist es das Rundholzkartell. Und da geht es um Klagen gegen mehrere Bundesländer, weil diese Länder jahrelang, zum Teil sogar jahrzehntelang, ab, ich glaube, schon Anfang der 2000er, nicht nur ihr eigenes Holz, also aus ihren eigenen Wäldern verkauft haben, sondern diese Rundhölzer eben auch aus Wäldern, die Kommunen oder Privaten gehörten. Und dabei soll es sich dann um ein unzulässiges Vertriebskartell handeln. Also Argument ist, die Sägewerke mussten erhöhte Einkaufspreise zahlen, weil die das alles irgendwie beim Vertrieb so vermengt haben bei den Ländern. Wirklich eine ewig lange Geschichte, das Bundeskartellamt war da schon mal dran. Vor über 10 Jahren, dann haben die aber nicht entschieden. In Baden-Württemberg hat man sich dann irgendwann geeinigt, wir machen das nicht mehr so. Also es ist wirklich schon ewig lang. Und jetzt ist es aber beim EuGH, denn den Sägewerken reichte das so nicht, dass man irgendwann gesagt hat, so, hey, wir machen das jetzt einfach nicht mehr, sondern die gingen ja davon aus, dass sie einen Schaden haben. Denn also wenn da eine jahrelange Praxis vorlag, die kartellrechtswidrig war und sie deshalb so hohe Preise gezahlt haben, dann hätten die jetzt gerne Schadensersatz und haben ihre Absprüche abgetreten an die, Achtung, Ausgleichsgesellschaft für die Sägeindustrie GmbH, die ASG.
Und was und wer verbirgt sich dahinter?
Das ist ein sogenanntes Prozessvehikel. Das sind also GmbHs, die nur zum Ankauf, zur Bündelung und zur Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen aus diesen Kartellschäden gegründet worden sind. Dahinter steht Burford Capital. Das ist ein relativ bekannter Prozessfinanzierer aus Großbritannien. Und die haben eben 5 solcher GmbHs gegründet und sich die Ansprüche der Sägewerke abtreten lassen. Und jetzt klagen die in 5 Ländern, also genauer gesagt gegen diese 5 Bundesländer, jeweils per Sammelklage auf Schadensersatz. Also es geht um verschiedene Kläger wegen desselben Kartells. Das sind alles, jetzt Achtung, Jura, Klagen im eigenen Namen und auf eigene Kosten. Es steht also der Prozessfinanzierer dahinter, der zahlt das alles. Das ist ein bekanntes Modell. Die Sägewerke kriegen also nur dann was, wenn die GmbHs am Ende gewinnen, also wenn die was erreichen. Dann gehen die Verfahrenskosten runter und die Sägewerke zahlen Erfolgshonorar für die Klagen der GmbH oder eben diesen Prozessfinanzierer.
Und wieso liegt das Ganze jetzt beim Europäischen Gerichtshof?
Das kommt vom Landgericht Dortmund. NRW ist 1 der 5 Länder, das verklagt wird. Und das liegt daran, dass bisher deutsche Landgerichte und Oberlandesgerichte unterschiedlich entschieden haben. Und zwar darüber, und darum geht's jetzt auch, dass die Klage zum Teil schon für unzulässig gehalten wird. Denn einige deutsche Gerichte sehen in dieser Inkasso-Zession einen Verstoß gegen das Rechtsdienstleistungsgesetz. Das dürfte einigen unserer Hörerinnen und Hörer bekannt vorkommen im Kontext von so Legal-Tech-Unternehmen. Und zwar geht es einmal um möglichen Verstoß gegen Paragraphen 3, also dass solche Klagen nicht mehr von der sogenannten Inkasso-Erlaubnis gedeckt sind. Natürlich haben diese GmbHs eine Inkasso-Erlaubnis, die dürfen also Gelder eintreiben, auch nach diesem Gesetz. Aber da sagen die Gerichte, naja, die machen jetzt ehrlich gesagt zu viel mehr. Diese Prozesse sind so mega komplex. Das ist echt nicht mehr Inkasso-Erlaubnis. Das Argument kennen wir auch von Legal Tax. Oder gegen Paragraph 4 ein Verstoß. Da geht es um eine Interessenkollision. Und das ist dann immer so ein bisschen das alte Lied der bösen Prozessfinanzierer. Da sagen die Gerichte, Prozessfinanzierer hätten eigentlich immer eine Interessenkollision, weil sie vielleicht, also wenn Prozessfinanzierer hinter Klagen stünden, dann gehe es vielleicht gar nicht mehr immer nur um das Interesse der Mandanten, also dieser Kunden, in dem Fall der Sägewerker, sondern eben um das Interesse der Prozessfinanzierer. Also man könnte sich zum Beispiel vergleichen, obwohl das gar nicht die beste Variante wäre für die zahlreichen Sägewerke oder nicht für alle und so weiter. Dieses Interessenkollisionsargument ist tatsächlich auch relativ alt im Kontext Prozessfinanzierer. Und dann, Achtung, wenn man jetzt nämlich davon ausgeht, dass diese GmbHs das gar nicht einklagen dürften, dann wäre schon die Abtretung der Sägewerke, also die Abtretung der Schadensersatzforderung der Sägewerke, nach § 134 Bürgerliches Gesetzbuch nichtig. Dann wären diese GmbHs alle nicht aktiv legitimiert und diese ganzen Schäden der Sägewerke, wenn es sie dann gibt, wären vermutlich fast alle verjährt, weil das halt alles ewig her ist. Und jetzt wollte das Landgericht Dortmund vom EuGH wissen, ob das denn wohl alles so sein kann mit dieser merkwürdigen Unzulässigkeit, weil schon keine Aktivlegitimation, die einige deutsche Gerichte angenommen haben.
Okay, da steht also einiges im Feuer. Und hat der EuGH nun die Abtretung und Sammelklagen für zulässig erklärt?
Nope. Also erstens ist es nur ein Vorlageverfahren und zweitens wäre es auch ehrlich gesagt so schön gewesen, um wahr zu sein, denn so weit lehnt sich der EuGH ja selten aus dem Fenster. Der hat alle wichtigen Entscheidungen jetzt zurückdelegiert an das arme LG Dortmund, muss man ehrlich sagen. Aber ich finde schon, es gibt wichtige Hinweise vom EuGH aus Luxemburg, die schon sehr deutlich darauf hindeuten, dass das Landgericht für die Annahme eines Verbots, also so eines Abtretungsverbots, wirklich verdammt gute Gründe kräute. Der EuGH stellt ab auf den Effektivitätsgrundsatz, wie immer. Also das heißt, dass die nationalen Vorschriften und Verfahren die Ausübung der Unionsrechte nicht praktisch unmöglich machen oder übermäßig erschweren dürfen. Also auf Deutsch, nach dem Unionsrecht muss es für jeden Menschen möglich sein, Schadensersatz für Wettbewerbsverstöße, also für Kartellverstöße zu verlangen. Und zwar dürfen das eigentlich die Mitgliedstaaten dann selber ausgestalten, wie man diesen Schadensersatz dann kriegen kann. Aber dann sagt der EuGH halt, ein nationales Verbot von so einem Sammelklage-Inkasso-Verfahren könnte dieses Recht auf Schadensersatz geltend machen natürlich erschweren. Und deshalb könnte das Verbot europarechtswidrig sein, wenn es keine effektive andere Möglichkeit gibt, solche Kartellschadensersatzansprüche geltend zu machen.
Was heißt das jetzt unterm Strich? Ist damit jetzt klar, dass Sammelklagen mit Prozessfinanzierern auch in Deutschland okay sind? Diese Frage stellt sich ja nun schon seit vielen Jahren.
Gute Frage. Ich würde sagen, ganz klar ist es immer noch nicht. Der Witz ist ja, es gibt ja gar kein explizites gesetzliches Verbot. Nur manche Gerichte in Deutschland sehen trotzdem in den RDG-Vorschriften ein Verbot. Und das muss man sagen, obwohl der BGH sich nie in diese Richtung geäußert hat. Im Gegenteil, er hat dieses Legal Tech-Inkassenmodell von LexFox damals, die zu viel gezahlte Mieten vor allem in Berlin geltend machen, explizit gebilligt und hat gesagt, jo, auch das geht alles. Das darf man. Zum Kartellschadensersatzanspruch muss man sagen, war das tatsächlich noch nicht entschieden. Deswegen kann ich schon auch verstehen, dass das LG Dortmund vorgelegt hat. Zumal ja immer noch einige Instanzgerichte gesagt haben, ist unzulässig. Und man kann auch so ein bisschen verstehen, dass die Gerichte keine Sammelklagen mögen. Das ist schon irgendwie nachvollziehbar, weil das natürlich Monsterverfahren sind. Die dauern Jahre. Da gibt es dann ja immer diese Bilder von LKWs und Unterlagen, die da zugeliefert werden aus den bösen Klägerkanzleien. Es sind wahnsinnig komplexe Sachverhalte, also auch diese Rundholzkartelle, das ist ein Albtraum. Da geht es halt um hunderte Einkäufe in jedem einzelnen, bei jedem einzelnen Sägewerk und so. Diese Verfahren belasten natürlich die Justiz enorm. Aber das ist natürlich kein Argument, um die Geltendmachung bestehender Rechte einfach zu beschneiden.
Aber auch das Landgericht Dortmund könnte jetzt ja immer noch davon ausgehen, dass die Sammelklage unzulässig ist.
Könnte es theoretisch schon, aber dann müsste es eben gleichzeitig erklären, wie die Sägewerke ihre Schadensersatzansprüche sonst durchsetzen sollten. Und wir wissen alle, der kollektive Rechtsschutz in Deutschland ist weiterhin recht schwach ausgeprägt. Da gibt es fast gar nichts. Das heißt, dann gingen nur noch die Individualklagen. Da sagt der EuGH, das muss man sich schon angucken. Das ist natürlich auch theoretisch möglich. Und es gibt im Kartellrecht auch Erleichterungen für Kartellgeschädigte. Also da gibt es längere Verjährungsfristen, da gibt es einen vereinfachten Kausalitätsnachweis dafür, dass es nicht nur ein Kartell gab, sondern dass ich dadurch auch einen Schaden erlitten habe als Geschädigter. Trotzdem sind das natürlich extrem komplexe Verfahren. Und ich glaube, jedes kleinere Sägewerk würde sich schon fragen, ob man das dann führen will. Es gibt halt wahnsinnig viele Geschädigte. Es gab so viele Geschäfte. Und da ist halt ein hohes Kostenrisiko drin. Und natürlich kann ich nicht als einzelnes kleines Sägewerk zu irgendeinem Prozessfinanzierer gehen und sagen, gib mir mal Geld. Das machen die halt nicht. Das ist für die Prozessfinanzierer total unrentabel. Deswegen kann man, glaube ich, schon sagen, Individualklagen wären so schwierig, dass es leicht effektiv unmöglich wäre, das geltend zu machen. Und das Landgericht Dortmund hat ja auch selber schon vorgelegt mit dem Hinweis, dass die davon ausgehen, dass sie gerade nicht sehen, wie Kartellgeschädigte ihre Ansprüche sonst geltend machen sollten. Also ich glaube, es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass das LG Dortmund jedenfalls diese das Sammelklage gegen NRW als unzulässig ansehen wird. Das Land NRW kann sich da, glaube ich, schon auf eine Auseinandersetzung in der Sache einstellen.
Was heißt das Ganze jetzt unterm Strich?
Also die Entscheidung aus Luxemburg ist nicht so deutlich, wie man es sich gewünscht hätte. Trotzdem haben wir sie euch mitgebracht, weil es aus meiner Sicht schon ein klares Zeichen dafür ist, dass die Gerichte, die halt Sammelklagen von Recht sind, sei es dann gern einfach wegverbieten würden, dafür echt wenig Support haben. Also wie gesagt, BGH schon auf nationaler Ebene nicht. Und jetzt hat auch der EuGH immerhin ziemlich deutlich gesagt, dass man das nicht einfach wegverbieten kann und sagen kann, ja, nö, Sammelklagen finden wir irgendwie doof. Für Rechtsdienstleister und Prozessfinanzierer ist es natürlich eine gute Nachricht und damit muss man halt auch mal sagen, auch für viele Geschädigte. Denn jedenfalls dem Grunde nach sorgen Prozessfinanzierer und solche Rechtsdienstleister ja dafür, dass Geschädigte Ansprüche, die ihnen zustehen, überhaupt geltend machen können, was sie womöglich sonst ähnlich machen würden, weil es zur Treue ist und halt häufig auch so David gegen Goliath-Verfahren sind. Und das finde ich halt auch interessant, einmal mehr sind es Unternehmen, die neue Wege gehen und die natürlich wollen die Geschäfte machen, das ist der Job von Unternehmen, damit Geld zu verdienen. Aber sie führen auch einen wirklich mühsamen und sehr langwierigen Kampf, gerade eben in Deutschland, und sorgen damit schon auch für eine Rechtsfortbildung in Deutschland, die der deutsche Gesetzgeber seit Jahren nicht auf die Reihe gekriegt hat. Also ich fand es wirklich ein spannendes Thema. Wir hatten dazu auch einen interessanten Gastbeitrag von Berg aktuell von Professor Christian Heinze. Packen wir euch in die Shownotes, genauso wie ein paar andere Sachen.
Wir machen jetzt nochmal einen ganz kurzen Aufwasch, was nämlich überhaupt noch entschieden wurde oder nicht entschieden wurde. Diese Kleinigkeiten gehen ja zurzeit unter, nicht aber bei uns. Also was nicht mehr kommt, das Gewaltschutzgesetz. Die Union hat die Verhandlungen mit SPD und Grünen über die gemeinsame Verabschiedung eines Gesetzes zum besseren Schutz von Frauen für gescheitert erklärt. Darin ist ab 2030 für Opfer geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt ein Rechtsanspruch auf Schutz und Hilfe vorgesehen. Bis dahin soll das Hilfesystem ausgebaut werden und dazu zählen insbesondere mehr Frauenhäuser, Schutzwohnungen, Beratungsstellen. Also das kommt nicht. Was auch nicht kommt, ist die Umsetzung von NIS 2. Da geht es um den Schutz wichtiger Anlagen und Unternehmen. Da wird es jetzt keine weiteren strengeren Regeln mehr geben. Das ist die Umsetzung der europäischen NIS 2-Richtlinie für Cybersicherheit von Unternehmen und Institutionen. Gespräche dazu zwischen SPD, Grünen und FDP seien gescheitert. Das haben alle drei Seiten bestätigt. Näheres findet ihr dazu in Beiträgen bei Beck aktuell. Auch zu den weiteren Themen packen wir euch alles in die Shownotes. Was noch kommen könnte: Mutterschutz auch bei Fehlgeburt. Das geht dabei um Frauen, die ab der 13. Schwangerschaftswoche eine Fehlgeburt erleiden. Die sollen auch künftig Anspruch auf Mutterschutz haben. Das ist ein Gesetzentwurf, auf den sich aber die Fraktionen CDU, CSU, Grüne und SPD laut gemeinsamer Presseerklärung geeinigt haben. Da kann man jetzt also davon ausgehen, dass kommt schon noch. Und dann das Wichtigste, neben Petitessen wie Kernschmelze des Europarechts oder Faschistentriumph im Bundestag, alles ja Kleinigkeiten, die Ampel hat sich auf höhere Anwaltsgebühren geeinigt. Es gibt wohl doch noch einen Gott.
Ich lasse das einfach mal so im Raum stehen. Und natürlich muss nur der guten Ordnung halber das Ding noch durch den Bundesrat.
Hey, ich wurde gefragt danach. Ich habe heute schon 2 WhatsApps bekommen. Was ist mit den Anwaltsgebühren? Ich denke, was bin ich denn? Als wäre ich die Infostelle dafür. Aber es scheint wirklich allen komplett unter den Fingernägeln zu brennen. Also
vor allem den Anwältinnen und Anwälten. Mhm. Ja.
Ja, klar. Andere Leute kenne ich ja praktisch gar nicht. So, und damit kommen wir jetzt zum Rausschmeißer. Zum Schluss haben wir noch eine kleine Meldung vom Internationalen Strafgerichtshof. Dort zahlt man nämlich nun Gehälter aus und trifft andere Vorbereitungen, um Sanktionen durch die Vereinigten Staaten zuvorzukommen. Diesen Monat hatte das Repräsentantenhaus für Sanktionen gestimmt, um den Gerichtshof zu bestrafen. Wofür? Für Haftbefehle gegen den Premierminister Benjamin Netanyahu und den früheren Verteidigungsminister Israels im Zusammenhang mit dem Vorgehen im Gazastreifen. Treue Hörer von Gerechtigkeit und Loseblatt erinnern sich, Kriegsverbrechen, insbesondere Aushungern der Bevölkerung, waren da die Vorwürfe. Welche Sanktionen da nun genau geplant sind, ist noch nicht bekannt. Das Ganze hat aber jedenfalls schon mal ein Gutes für den ICC und seine Richter. Reuters berichtet unter Berufung auf eine unbekannte Quelle, dass die Richter 3 Monatsgehälter vorab bekommen. Es kommt aber noch besser. Man rechnet damit, dass Microsoft seine Zusammenarbeit mit dem ISTGH beenden müsse. Und ich muss sagen, ich beneide jeden, der nicht mehr mit Microsoft, mit Word und dem unfassbar entsetzlichen Teams arbeiten muss. Wo Schatten ist, da ist eben auch Licht. Zeit für den Abspann.
Also ich finde es wirklich schon sehr bemerkenswert, wie es dir jetzt gelungen ist, zum Outro noch 2 gute Nachrichten in dieser Woche aus dem Hut zu zaubern. Einmal steigende Anwaltsgebühren und vielleicht kein Microsoft mehr für den ISDGH. Das muss man erstmal hinkriegen, Leute. Damit gehen wir raus aus dieser Folge. Ganz ehrlich, ich bin mir sicher, besser wird's nicht. Wir sind sowas von raus. Feedback, Lob und Kritik wie immer gern an gerechtigkeit-loseblatt@njw.de.
Oder packt es uns in die Drunter-Kommentare in den sozialen Medien. Und nun kommt der Satz, auf den ihr alle wartet.
Ihr habt so vermisst, oder? Bleibt uns gewogen. Bis nächste Woche.
Tschüss.